Ja, was wollte mir dieser Engel sagen? Es war in den letzten Julitagen des Jahres 1972 und ich war mit meinem Campingbus, es war inzwischen schon das dritte Fahrzeug dieser Art, das ich in meinem noch jungen Leben mein eigen nennen konnte. Ich war also mit diesem VW-Bus allein in Schottland unterwegs, irgendwo in den Highlands. Also dort, wo Schottland am schottischsten ist. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien. Sie schien auf diese wildromantischen, damals noch völlig unbewaldeten Hügel, auf denen sattiges, fleischiges Gras auf feuchten Böden wuchs. Und da es an diesem Tag für Highland-Verhältnisse ungewöhnlich warm war, ungefähr 20 Grad, schätze ich, entschloss ich mich, mich heraus in die Sonne zu setzen. Ich hatte meinen VW-Bus neben einer dieser B-Roads abgestellt, die sich einspurig durch die Highlands zogen und zwar asphaltiert waren, wo aber in der Mitte der Fahrspur inzwischen wieder Gras wuchs. Auf den befahreneren dieser Straßen begegnete man etwa einmal pro Stunde einem Auto. Auf den abseits gelegeneren vielleicht einmal am Tag. Für den Begegnungsverkehr gab es alle 200-300 Meter eine Ausweichstelle, aber manchmal ging es neben der Straße auch recht ebenerdig und mit nicht morastigen, sondern relativ festen Boden weiter, so wie eben an der Stelle, wo ich mein Auto geparkt hatte und wo ein Weg abging. Es war einer dieser nicht befestigten Wege, die man gut zum Wandern verwenden kann, wenn man sich auskennt oder eine Quarter-Inch-Map hat, also eine sehr gute Landkarte. Wanderwege waren hier nicht ausgeschildert. Dazu gab es einfach zu wenige Wanderer und auch keine Wandervereine oder Touristenorganisationen. Schottland war damals vom Tourismus noch kaum erschlossen. Dieser Weg war eher so etwas wie festgefahrenes Gras. Sicher ging es zu irgendeinem einzelnen Gehöft, denn offensichtlich fuhr auf diesem Weg den Spuren nach hin und wieder ein Fahrzeug, vermutlich ein Land Rover. Und diesen Weg war ich einige hundert Meter gegangen, etwas aufwärts, bis ich von einem Hochplateau eine wunderschöne Aussicht ergab. Eine Landschaft, wildromantisch und karg, von Gras bedeckt, das nie gemäht wurde und sich in 100 verschiedenen Farbschattierungen, die alle eine Variante von Grün waren, in die Weite erstreckte. Darüber ein tiefblauer Himmel, an dem in rascher Folge, in Schottland ist es ja immer windig, Schönwetterwolken vorbeizogen. In einiger Entfernung konnte man ein Loch sehen. Einer dieser schottischen Seen, die entstanden, als sich die Eiszeit zurückzog, die Gletscher abschmolzen und bei ihrem Rückzug tiefe Mulden gebildet hatten, die nun mit Wasser gefüllt waren, eben den Lochs. Ich wüsste, das würde der ideale Platz zum Meditieren sein. Also setzte ich mich einige Meter abseits des Weges auf eine kleine Erhöhung, die nicht feucht war. Bei diesen schottischen Wiesen muss man ja immer aufpassen, denn das Land ist sehr niederschlagsreich und die Böden sind meist mit einer Torfschicht bedeckt und daher ideale Wasserspeicher. Aber hier war es ganz trocken. Ich setzte mich also mit gekreuzten Beinen nieder, die Hände auf den Oberschenkeln und begab mich in Meditation. Nun muss man wissen, dass Meditation nicht gerade zu meinen Hauptbeschäftigungen damals gehörte. Eigentlich hatte ich solche Anwandlungen, nämlich mich mit gekreuzten Beinen hinzusetzen und bewusst meditieren zu wollen, nie zuvor, soweit ich mich entsinnen kann. 2-3 Jahre vorher hatte ich einmal die Idee, meditieren zu wollen. Aber irgendjemand überredete mich, stattdessen autogenes Training zu machen. Das sei gewissermaßen die europäische Variante und daher für uns einen viel angemessener als dieses asiatische Meditieren. Ich hatte das auch eine Zeit lang gemacht oder besser versucht. Man musste sich dabei hinlegen, die Arme lagen neben dem Körper auf der Unterlage, dem Bett oder was auch immer, und sich suggerieren, mein rechter Arm wird immer schwerer, ganz schwer. Und das sollte dann eine entsprechende Empfindung auslösen, bei dem der Arm wirklich so schwer wurde, dass man ihn praktisch nicht mehr heben konnte. Naja, ich hatte das einige Male ausprobiert, doch ich konnte keineswegs eine Schwere in meinem Arm feststellen. Im Gegenteil hatte ich immer den Eindruck, mein Arm würde leichter. Und als ich dann die Augen aufmachte, stellte ich fest, dass mein Arm, den ich doch auf dem Bett rechts von mir abgelegt hatte, deutlich über dem Bett schwebte, als würde er von unsichtbaren, gasgefüllten Luftballons nach oben gehoben. Und ich geriet darob derart in Wut. Geduld war nicht gerade meine große Stärke damals, ein Umstand, der mir leider gut erhalten blieb. Also ich wurde so wütend, dass ich aufstand und die Wand mit Fäusten traktierte. Ich musste dann einige Zeit mit verbundenen Händen herumlaufen, die Knöchel an beiden Fäusten waren aufgeschlagen. Naja, und außerdem war die Wand darüber über dem Bett noch jahrelang blutbedeckt und mit deutlichen Dellen verunziert. Also soweit meine Erfahrung mit autogenem Training und Meditation. Aber nun in dieser herrlichen Highland-Landschaft überkam ich das unbedingte Bedürfnis zu meditieren. Ich saß also mit gekreuzten Beinen da, die Augen geöffnet und begann Zeit und Raum hinter mir zu lassen. Das Gras, die Wolken, die Sonne, der Wind, der meditierende Horst, das Lock, die sanften Hügel, alles verband sich zu einem Gesamtkunstwerk der Soheit. Ich war völlig absorbiert. Und wenn ich heute sagen sollte, wie ich mich dabei gefühlt habe, so wäre es am angemessensten zu sagen, wie ein Baum oder wie ein Stein. Ein Stein, der seit unendlich langer Zeit hier lag, der die Eiszeit hat kommen und gehen sehen, der die Rodungen der Wälder gesehen hat und die Schlachten zwischen Engländern und den keltischen Schotten. Ein Stein, der Millionen von Malen die Sonne im Osten auf und im Westen wieder untergehen sah und der mehr Regen auf sich herabrasseln ließ, als der ganze weite Ozean Wasser hat. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da saß, aber es war ziemlich lange. Eine Stunde, zwei oder vier, ich weiß es jetzt einfach nicht mehr. Ich hatte jedes Zeitempfinden verloren. Ich war in einem Raum jenseits der Zeit und obwohl ich mit offenen Augen diese erhaben romantische Landschaft vor mir liegen hatte, möchte ich behaupten, ich sei auch außerhalb des Raumes gewesen. Und wie ich so außerhalb von Raum und Zeit in den Weiten des Universums saß, da kam er. Er kam den Weg entlang. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn aufmerksam wurde, denn er machte beim Gehen keinerlei Geräusch. Aber er kam von links den Weg entlang, der leicht abwärts ging, bis zu der Stelle, wo ich auf einer kleinen Anhöhe saß und sah in die Richtung, in die ich mit dem Gesicht saß. Dort ging dann dieser Weg die Hügellandschaft hinab, irgendwo in Richtung des Locks. Und ich erkannte sofort, das ist ein Engel. War aber auch nicht besonders überrascht darüber, einen Engel zu sehen. Er kam da einfach so, wie Engel eben einen Weg entlang gehen. Natürlich hatte er keine Flügel. Es war ja ein richtiger Engel und keine Märchenfigur. Auf jeden Fall belegte ich ihn gedanklich mit dem Begriff Engel, denn er stellte sich nicht als solcher vor und der Pali-Begriff Deva, den kannte ich damals noch nicht. Also war Engel das angemessene Wort, ihn zu beschreiben. Wobei ihn vielleicht auch nicht das ganz richtige Pronomen ist. Aber das, welches dem Phänomen noch am nächsten kommt. Denn wir sagen ja der Engel. Wenn ich sein Geschlecht jetzt identifizieren sollte, so würde ich am ehesten Androgyn sagen. Und es waren keine ausgesprochen geschlechtsspezifischen Merkmale an ihm. Ich wäre aber auch nicht auf die Idee gekommen, darauf zu achten, eben weil es ja ein Engel war und sich die Frage so gar nicht stellte. Ja, wie sieht eigentlich ein Engel aus? Darüber kann ich leider keine allgemeine Auskunft geben. Ich kann nur diesen Engel beschreiben. Denn derartige Wesen stellen sich bei mir alle so nicht regelmäßig ein. Nein. Also dieser Engel war groß, ziemlich groß. Nicht so groß wie ein Märchenriese, aber dennoch ziemlich groß. So an die 2 Meter, würde ich sagen. Seine Kleidung war etwas so, wie man sie von einem Engel erwarten würde, also ein langes, helles Gewand, so was Ähnliches wie ein Nachthemd. Das Gewand war aber keineswegs das Auffallendste an ihm, sondern dieses Leuchten, dieses Strahlen. Es war nicht gleißend hell, nichts, wovon man die Augen abwenden musste, aber ihn umgab eine strahlende Aura. Von daher war es gar keine Frage, dass ich ihn sofort als Engel identifizierte. Und die ganze Figur war nicht so materiell gegenständlich wie Menschen oder Tiere oder Sachen. Sie zwar völlig wirklich aus und bewegte sich völlig normal, hatte aber so eine leichte Tendenz ins Transparente. Nicht, dass man durch ihn richtig durchsehen konnte. Es war mehr so wie auf einer weich gezeichneten Fotografie. Dieses Wunderschöne, und ich meine hier nicht wunderschön in dem Sinn, wie man das von einer sehr schönen Frau sagen kann, sondern eher von einer spirituellen Schönheit. Also dieses wunderschöne Geschöpf kam den Weg entlang, näherte sich mir, ich sah es und es sah mich an. Es erhob die rechte Hand wie zum Gruße und ich tat ihm gleich. Das schien mir wohl die angemessene Art, einen Engel zu begrüßen. Und dann sprach er mich an. Sagte nur einen einzigen Satz. Einen Satz, den ich niemals vergessen werde. Obwohl ich mitunter jahrelang nicht daran zurückdachte. Er sagte: Hüte den Vanitas-Gedanken. Ich schnickte ihm zustimmend zu und er verschwand. Nein, nicht so, dass er sich in Luft auflöste. Er ging einfach weiter. Ich sah ihn noch einen Augenblick auf dem Weg, der dann eine Biegung machte, und so verlor ich ihn hinter der Kurve und aus den Augen. Da mich die Begegnung keineswegs überrascht hatte, also es war eher so, dass ein Engel zwar keine alltägliche, aber doch keine auch wirklich außergewöhnliche Begegnung war. Also ich war gleich wieder in meiner Meditation versunken. Was vielleicht nicht ganz richtig ist. Ich war ja nicht wirklich aus der Meditation draußen, als mir der Engel begegnet. Also, ich meditierte weiter. Etwas später, ich weiß nicht genau, wie viel später, aber etwas später kam es noch zu einer Begegnung. Insgesamt dauerte meine Meditation auf diesem Hügel etwa 4 Stunden, wie ich feststellte, als ich später wieder zum Wagen zurückkam und dort auf die Uhr sah. Diese zweite Begegnung war für mich viel schockierender, ob wir hier nur ganz gewöhnliche Menschen auftauchten. Dennoch war sie viel erschreckender, denn sie rief mich in die Realität zurück. Ich sah 2 Leute den Weg herabkommen, offensichtlich ein Paar, augenscheinlich Wanderer, der Kleidung nach. Als sie ungefähr so nahe gekommen waren wie der Engel, als der mich ansprach, grüßte ich sie, ja. Allerdings nicht mit erhobener Hand, sie waren ja keine Engel, sondern ebenso wie man Menschen grüßt. Grüß Gott. Sie sahen sich verwundert an. Er sprach: What did he say? Und sie: Well, I don't know, my dear. Und das schockierte mich nun wirklich. Das Entsetzen muss mir aus den Augen gesehen haben, denn als sie meinen Gesichtsausdruck sahen, erschraken die beiden und beeilten sich wegzukommen. Aber was war es, was mich so schockierte? Nun, es war die Tatsache, dass die beiden meinen freundlichen Gruß weder erwiderten, noch ihn überhaupt als Gruß identifizieren konnten. Wo war ich? Ich schaute mich um Berge. Bin ich denn nicht irgendwo in Österreich im Urlaub? Na, selbst wenn mir irgendwo in den Alpen Engländer begegnet werden, hätten sie meinen Gruß doch zumindest als dieses merkwürdige österreichische Idiom erkennen müssen. Die wussten aber gar nicht, was ich eigentlich sagte. Da saß ich also irgendwo, irgendwann und wusste nicht wo und wann und wie ich dorthin gekommen sein mochte. Stand auf, sah mich in der vertraut fremden Landschaft um. Mir war, als hätte ich seit Äonen hier gesessen, wäre Teil dieser Landschaft, und nun wusste ich schlicht nicht mehr, wo ich war. Ob ich mein Gedächtnis verloren hatte? Ich stand auf, ging ein paar Schritte auf dem Weg, stelle fest, dass ich nicht nur nicht wusste, wo ich bin, sondern auch nicht wann. Welches Jahr haben wir eigentlich? Ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern. Ich versuchte es systematisch. Kann ich wenigstens sagen, welches Jahrhundert wir haben? Nö, auch nicht, Fehlanzeige. In dem Moment kam ich an die Wegbiegung, dort unten stand mein VW-Bus. Okay, sagte ich mir, das haben wir schon einmal geklärt, 20. Jahrhundert. Ja, und es kann nicht vor 1968 sein, weil da sahen die VW-Busse noch anders aus. Also irgendwann letztes Drittel des 20. Jahrhunderts. Ich versuchte weiter logisch zu denken. Diese Leute sprachen Englisch und wunderten sich, dass jemand anderes eine andere Sprache sprach. Also muss es sich um ein englischsprachiges Land handeln. Vielleicht Kanada. Mäh, sagten die Schafe am Wegrand. Aha, stellte ich fest, Schafe. Das spricht doch eher für Australien oder Neuseeland. Aber ich bin mit dem Auto da, ich spreche Deutsch, werde also aus Deutschland sein. Das ist ein deutsches Auto, ich werde es wohl mitgebracht haben. Wenn ich aber in Australien bin und das Auto dabei habe, muss ich mit dem Schiff gekommen sein. Gibt es irgendeine Erinnerung an eine Schiffspassage, an eine Schifffahrt? Und da dämmerte es mir wieder. Die Fähre, der Ärmelkanal. Ich war in Großbritannien. Soweit also die historische Erinnerung. Nunmehr die Interpretation dieser Geschichte, dieses Ereignisses. Also der Endteil der Geschichte ist für diese Betrachtung irrelevant. Die Sache mit den beiden Leuten und dass ich nicht wusste, wo ich war. Das habe ich hier nur wiedergegeben, dient nur der Verdeutlichung, wie weit ich in meiner Meditation Raum und Zeit entrückt war. Wesentlich hingegen sind drei Dinge. Nämlich, dass ich überraschend meditiert habe, als erstes. Als zweites, dass ein Engel auftauchte und dann dieser ominöse Vanitas-Gedanke. Also zunächst mal, dass ich meditiert habe und augenscheinlich in der Meditation recht tief gekommen bin, führe ich am ehesten darauf zurück, dass ich in früheren Leben meditiert haben muss. Sonst wäre mir nicht an diese und einigen weiteren Stellen des Lebens dieses Bedürfnis aufgestiegen und hätte mich relativ weit getragen. Offensichtlich lösen bestimmte Gefühle in mir dieses Verhaltensmuster aus. Eine andere logische Erklärung sehe ich nicht. Und nun zum Engel. Dass ich die Bezeichnung Engel damals gewählt und auch bis jetzt beibehalten habe, liegt darin, dass es der geeignetste deutsche Name ist, ein solches Wesen zu klassifizieren. Bis dahin hatte ich Engel für Fantasiewesen gehalten. Zwei Märchen und religiösen Geschichten auftauchen, aber eher mythologische Figuren sind. Das geschilderte Erlebnis hat natürlich jetzt dazu geführt, dass mir von da an klar war, dass es solche engelhaften Wesen gibt und dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen können, aber nur, wenn wir in sehr verfeinerten spirituellen Zuständen sind, wie beispielsweise in meditativen Vertiefungen. Im Buddhismus heißen solche Wesen Deva, das heißt wörtlich Götter, meint aber solche Wesen, die im Deutschen am ehesten als Engel klassifiziert werden können. Devas leben in ihrer eigenen Sphäre, sie können aber von Menschen erkannt werden, wenn diese sich in verfeinerten spirituellen Zuständen befinden. Man sagt auch, wenn man in den Dhyanas, den meditativen Vertiefungen wäre, würde man in der Sphäre der Devas sein. Damit ist für mich als Buddhisten klar, dass ich bei dem von mir als Engel bezeichneten Wesen um ein Deva gehandelt haben musste. Bleibt noch die Aussage des Deva, so werde ich ihn von nun an nennen. Ich möge den Vanitas-Gedanken hüten. Als ich nämlich zurück bei meinem Auto war und über das Geschehen reflektierte, musste ich zugeben, dass ich keine Ahnung hatte, was ein Vanitas-Gedanke sei. Ich wusste, dass das Wort aus dem Lateinischen stammte. Ich hatte aber seine Bedeutung vergessen und vermutete damals zunächst, wie sich später herausstellte, zu Unrecht oder nur teilweise zu Recht, dass es sich um so etwas wie Weisheit, Streben nach dem Vollkommenen handeln müsste. Da ich jedoch in den schottischen Highlands war und es damals auch noch kein Internet und damit keine Internetcafés gab, sah ich auf die nächsten Wochen keine Chance herauszufinden, was sich denn hinter dem ominösen Begriff versteckte. Tja, und eine Woche später verliebte ich mich recht heftig und damit war der Vanitas-Gedanke erstmal weg. Ich inzwischen weiß, aber nicht der Carpe Diem-Ansatz, der mit dem Vanitas-Gedanken eine kritische Spannung hat und das mindestens seit dem 17. Jahrhundert, denn genau dieser führte zu meiner heftigen Verliebtheit, aber das nur nebenbei. Ja, und wie das so geht, wenn man sich frisch verliebt hat, verlor ich den Deva und seinen Rat aus den Augen. Es gab ja auch so viel anderes zu tun. Und immer wenn ich mich an den Deva und seinen Rat erinnerte, war leider kein Nachschlagewerk zur Hand. Sodass es 20 Jahre dauerte, bis ich endlich im Lexikon unter Vanitas nachschlug. Und das Wörterbuch sofort wieder entsetzt schloss, denn dort stand Vanitas heiße Eitelkeit. Und mit so etwas wollte ich nun wirklich nichts zu tun haben. Nein, sowas. Ich will doch nicht so ein blöder Fatzke sein, der vor dem Spiegel steht, sich die Haare gelt und womöglich die Augenbrauen zupft. Nee. Und wieder hatte ich den Rat des Deva vergessen. Nein, nicht wirklich vergessen. Ich hatte vielmehr den Eindruck, dass unter Vanitas Gedanke etwas anderes verstanden werden müsste, als die blöde Übersetzung aus dem Wörterbuch. Forschte aber erst einmal nicht weiter, hatte den Gedanken eben etwas aus den Augen verloren. Und abermals gingen 20 Jahre ins Land. Vanitas vanitatem et omnia vanitas. Die Vergänglichkeit der Vergänglichkeit. Und alles ist vergänglich. Das könnte fast ein buddhistischer Koran sein, obwohl es aus der Bibel ist. Prediger, Kapitel 1, Vers 2. Wenn ich heute im Wörterbuch nachschlage, finde ich für Vanitas die Begriffe leerer Schein, Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Wie kam dann mein Nachschlagewerk dazu, Vanitas mit Eitelkeit zu übersetzen? Nun, inzwischen weiß ich, Martin Luther ist schuld. Er übersetzte bekanntlich die Bibel ins Deutsche und verwendete dabei bei der Übersetzung dieses Wort. Eitel scheint im Mittelalter auch vergänglich gehießen zu haben. Und Luther verwendete die damals schon veraltete Übersetzung beim Buch Kohelet. Dort heißt es im Prediger, Kapitel 1, Vers 14, nach Martin Luther: Ich sah alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Taschen nach Wind. Das klingt ziemlich merkwürdig. Die deutsche Einheitsübersetzung der Bibel von 1980 übersetzt jedoch: Ich beobachte alle Taten, die unter der Sonne getan wurde. Das Ergebnis: Alles ist Windhauch und Luftgespinst. Also nichts mit Eitelkeit, es geht vielmehr um Vergänglichkeit. Was aber ist Vergänglichkeit in der buddhistischen Sicht? Nun, Vergänglichkeit, der Pali-Ausdruck ist Anicca, ist eines der drei Lakshanas, der drei Wesensmerkmale alles abhängig entstandenen. Man könnte auch sagen, der Wesensmerkmale alles Irdischen, also von allem außer Nirvana. Diese drei Lakshanas sind erstens Dukkha, das ist Unvollkommenheit, zweitens Anicca, eben Vergänglichkeit, und drittens Anatta, Wesenlosigkeit oder Prozesshaftigkeit. Was wollte der Deva mir also sagen, als er mich meditieren sah? Nun, er machte mich darauf aufmerksam, welches der drei Lakshanas ich langfristig, deshalb hüte es, in den Mittelpunkt meiner Betrachtung stellen sollte, nämlich Vergänglichkeit. Nun könnte man einwenden, dass dieser Deva keine real existierende Person war, sondern eine Projektion meines Geistes, die in der Tiefe meiner Meditation aufgestiegen war, und der Vanitas-Gedanke irgendetwas, das ich während meiner Schullaufbahn einmal vernommen hatte, was jedoch erst jetzt aus der unbewussten Ebene auf die bewusste aufgestiegen war. Dafür spräche auch das mit der Spruch Vanitas, Vanitatum et omnia vanitas, während meiner Schullaufbahn in Latein sicher schon einmal über den Weg gelaufen war. Aber das würde letztlich nichts anderes bedeutet, als dass aus meinem Unbewussten etwas aufgestiegen war, was mich ermahnen wollte, einen wichtigen Aspekt mehr in den Mittelpunkt meiner Betrachtung zu stellen. Diese beiden Interpretationsmöglichkeiten sind nur dann unterschiedlich, wenn man zwischen einem in mir und einem da draußen unterscheidet, was wiederum eine Subjekt-Objekt-Dualität voraussetzt. Und diese soll genau durch die Einsicht in die drei Lakshanas überwunden werden. Damit ist das Problem obsolet. Bleibt natürlich die Frage, warum mir gerade jetzt dies alles auffiel. Warum war jetzt die Zeit reif, bei etwas anzuknüpfen, das mir von außen oder von innen verkündet worden war? Hüte den Vanitas-Gedanken. Ich befand mich zu dieser Zeit auf einer 24-tägigen Einzelklausur. Meditation, Studium der buddhistischen Lehre und Reflexion standen auf meiner Agenda. Und während ich die erste Zeit meiner Einzelklausur mit meinen Meditationen recht zufrieden sein konnte, war plötzlich seit 2-3 Tagen ein altes Meditationshindernis wieder da. Müdigkeit. Tiefe Müdigkeit. Ich hatte eruiert, an äußeren Bedingungen konnte es nicht liegen, also war es irgendein innerer Widerstand. Mir war klar, dass ich um einen Widerstand gegen die Objekte meiner Meditation handeln musste. Irgendetwas in mir sagte, nein, das nicht, und schaltete ab. Und als ich wieder so da saß und in meiner Meditation mit der Müdigkeit kämpfte, da war dieser Satz wieder in meinem Kopf. Hüte den Vanitas-Gedanken. Ich wusste da zwar immer noch nicht, was Vanitas ist, war ja noch immer von Luthers etwas misslungenen Übersetzungsversuch irregeleitet, aber mein Entschluss stand fest. Ich würde mich dieser Vanitas oder auch diesem Vanitas-Gedanken zuwenden müssen, was immer es war. Das schien es, was mir mein Körper mit seiner Müdigkeit sagen wollte. Und plötzlich war ich hellwach, jetzt wo ich wusste, was ich zu tun hatte, womit ich mich zu beschäftigen hatte. Ich saß da also auf meinem Kissen im Meditationsraum, strahlend wie ein junger Gott, richtete die Augen auf die Buddha-Figur mir gegenüber und es schien mir, als würde diese Figur zurücklächeln. Der Raum sah plötzlich viel freundlicher, viel einladender aus. Er war mit vielen kleinen Elektrolämpchen geschmückt, wie man sie in der Weihnachtszeit zum Beispiel an die Fenster verwendet. Es brannte nur eine einzige Kerze. Diese Kerze stand direkt vor der Rupa, der Buddha-Figur, und ließ die Hände und das Gesicht der Figur im milden Licht strahlen. Ich wollte gerade zufrieden meine Augen wieder schließen. Da vernahm ich ein merkwürdig zischendes Geräusch. Es kam aus der Gegend der Rupa. Erschrocken starrte ich auf den Schrein und sah etwas Unheimliches. Die Kerze leuchtete hell auf und dann wurde ihre Flamme kleiner, immer kleiner. Obwohl die Kerze noch groß genug war, noch Stearin für viele, viele Stunden hatte. Um Himmels Willen dachte ich, gerade jetzt, wo ich so guten Mutes über meine künftige Meditation war, wird diese Kerze doch nicht erlöschen. Das wäre ein miserables Omen. Jedoch die Flamme wurde immer kleiner. Bitte, bitte nicht, dachte ich. Doch die Flamme war jetzt schon winzig klein, ohne sichtlichen Grund. Wie soll meine Meditation gelingen, wenn ich es nicht einmal schaffe, eine brennende Kerze am Brennen zu halten, frug ich mich und begann meine ganze Willenskraft auf die Kerze, auf den Docht zu konzentrieren. Doch sie verlosch. Zunächst war die Flamme noch sehr klein und dann war sie aus. Nur noch der Docht glomm ein wenig. Zu spät. Dennoch konzentrierte ich wieder und weiter meine ganze Willenskraft auf den nur noch leicht glimmenden Docht. Buddha, hilf mir, ich muss alle meine Kraft zusammennehmen. Das soll kein schlechtes Omen sein, sie soll wieder strahlend leuchten. Und dann, entgegen meinen physikalischen, naturwissenschaftlichen Erwartungen, zeigte sich wieder eine ganz kleine Flamme. Eine Flamme, die anwuchs, größer wurde und heller und klarer zu leuchten schien als je zuvor. Und das Lächeln der Rupa schien mir noch milder als sonst. Nun weiß ich inzwischen nicht nur, was Vanitas ist, nämlich Vergänglichkeit, sondern ich weiß auch mehr über den Vanitas-Gedanken. Denn das war ja der Begriff, den der Deva verwendet hatte. Also recherchierte ich danach. Der Vanitas-Gedanke befasst sich natürlich mit Vergänglichkeit. Und er ist ein beliebtes Kunstmotiv, vor allem in der Malerei. Totenschädel, welkende Blumen, verrottendes Obst und erloschene Kerzen sind einige der wichtigsten bildnerischen Kompositionen des Vanitas-Gedankens. Da fallen mir sofort zwei Dinge ein. Einmal natürlich die erlöschende Kerze auf meinem Schrein. Diese war offensichtlich nicht nur zur Bestätigung meiner Willenskraft nahezu erloschen, sondern auch das Erlöschen war ein Vanitas-Symbol, die erloschene Kerze. Und das, obwohl es nicht endgültig verloschen ist, merkwürdigerweise. Oder vielleicht sogar deshalb heißt es doch Vanitas, Vanitatum et omnia Vanitas. Vergänglichkeit des Vergänglichen. Und alles ist vergänglich. Und das Zweite, was mir zu dieser erloschenen Kerze einfällt, ist, dass ich vor einigen Jahren an einer Veranstaltung mit dem Titel Malen und Meditieren teilnahm. Krönender Abschluss dieser Veranstaltung war ein Bild, das jeder nach einem Motiv seiner Wahl zeichnen oder malen konnte. Mein Bild hieß Scully mit Cats. Es zeigte einen Totenschädel und daneben eine erloschene Kerze. Ich wusste zwar nicht, was der Vanitas-Gedanke ist und dass er ein wichtiges Motiv in der Malerei ist, aber ich verwendete ihn. Irgendetwas aus meinem Inneren versuchte sich, dem Vanitas-Gedanken zuzuwenden, wann immer sich die Gelegenheit dazu bot. Aber auch in der Literatur spielt der Vanitas-Gedanke eine wichtige Rolle. Entscheidend prägte er die Literatur des Barock. Bei meinen Recherchen dazu stieß ich immer wieder auf zwei Namen, den eines Lyrikers und den eines Prosadichters. Der Lyriker war Matthias Gryphius und ich erinnere mich inzwischen wieder, dass dieser zu meiner Schulzeit im Deutschunterricht eine nicht unbeträchtliche Rolle spielte. Und der andere Dichter war Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen. Vom Fenster meines Meditationsraumes, in dem ich gerade sitze, hier in Gelnhausen, kann ich ein Denkmal sehen. Es ist das Denkmal für den Simplicissimus, der bekanntesten Romanfigur Grimmelshausens. Und daneben, gewissermaßen als Nachbarhaus von Meditation am Obermarkt, steht ein großes Verwaltungsgebäude. Hier war bis 1542 ein katholisches Kloster. Manchmal schon habe ich mich gefragt, ob ich gezielt hier nach Gelnhausen gegangen bin, weil ich aus früheren Existenzen Erinnerungen an diesen Ort und möglicherweise auch das Kloster habe. Das Kloster wurde 1542, die Reformation Martin Luthers hatte in Gelnhausen Einzug gehalten, in eine Lateinschule umgewandelt. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Hier ging Johann Jakob Christopher von Grimmelshausen im Barock zur Schule. Später wurde die Schule nach ihm benannt, Grimmelshausen-Gymnasium. Und so fügt sich eins ins andere, wächst zusammen, was zerrissen erschien, kommt ein Mosaikstein zum anderen. Unnötig zu sagen, dass ich in den anderthalb Jahren hier in Gelnhausen schon 3 Romane von Grimmelshausen gelesen habe, darunter die Landstatzerin Courage, in der Vanitas-Gedanke noch viel deutlicher ausgearbeitet ist als im Simplicissimus. Während meiner Schulzeit war übrigens Brechts überarbeitete Fassung dieses Romans, Die Mutter Courage, mein Lieblingsstück. Die Courage, Grimmelshausen, eine erlöschende Kerze. Mein Umzug nach Gelnhausen, Scully mit Kerz und ein Engel oder Deva in den schottischen Highlands. Es fügt sich eins ins andere. Was zerstreut war und unklar, ergibt allmählich einen Sinn. Fügt sich zusammen, wie die Pinselstriche eines Malers. Zum Gesamtkunstwerk. Vielleicht ein Kunstwerk des Vanitas-Gedankens. Ich bin angekommen. Ich werde den Vanitas-Gedanken üben, ihn hüten. Ich werde den Anicca-Aspekt in meiner Praxis stärker betonen.